Geistlicher Missbrauch, Ursachen, Strukturen und Warnsignale. Darum soll es heute in dieser Podcast-Slash-Video-Folge gehen, die wir hier auf dem Apologetik-Projekt ein weiteres Mal veröffentlichen. Und zu Gast habe ich dafür Dr. Joachim Pomrehn. Joachim, ich heiße dich ganz herzlich willkommen.
Dankeschön, Simon.
Wobei, beziehungsweise eigentlich müsstest du mich willkommen heißen, wir sitzen ja, gerade in deinem Büro.
Genau, ja, das stimmt.
Genau, Joachim, wir haben dich heute ja zu einem Interview, zu einem Dialog da und möchten mit dir über Ursachen, Mechanismen, strukturelle Hintergründe geistlichen Missbrauchs sprechen, die Rolle von Leitung, Gemeinde, theologischen Bildern. In Teil 2 soll es dann mehr auch um Glaubensdekonstruktion gehen, also das ist jetzt Teil 1 von 2. Sag doch ein bisschen was, aber einfach erstmal am Anfang zu deiner Person, dass die Zuschauer, die Zuhörer wissen, wen haben wir da gerade vor uns und vielleicht auch ganz kurz so, was dein Bezug zu diesem Thema ist.
Ja, gerne. Also ich bin 64 Jahre alt und Vater zweier gelungener Töchter, würde ich sagen. Die sind beide verheiratet. Wir haben insgesamt 4 Enkel. Meine Frau Marlies begleitet mich schon 40 Jahre und wir haben eine gute Zeit miteinander und haben auch gemeinsam viel erlebt. Ich selber bin Theologe, ich arbeite hier an der AWM als Dozent und Leiter der Promotionsstudiengänge. Das war ich aber nicht immer. Ich habe in den Jahren 1987 bis 2013 in einer christlichen Wohngemeinschaft gelebt. Diese Gemeinschaft war auch Teil einer kleineren Gemeinde in einem oberbergischen Landstrich. Wir haben uns gekümmert um Menschen mit psychosozialen Schwierigkeiten, vornehmlich halt Christen, die nicht mehr klarkamen im Leben aufgrund von traumatischen Erfahrungen, aufgrund von, ich sag mal so, Sündenfolgen, wenn man so sagen kann, eines Lebens, das vorher eben nicht mit Jesus geführt wurde, sondern sehr schwierig war. Manche waren sogar Opfer geworden von rituellem Missbrauch und sie haben bei uns eine Zuflucht gefunden, einen Ort, wo sie wieder ins Leben zurückfinden konnten durch Gemeinschaft. Das war der Hauptpunkt, wie wir unterwegs waren. Wir waren gut vernetzt eine lange Zeit in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen, die gibt es heute noch, ACL. Die ist gerade in diesen 80er Jahren entstanden auch, wo das Thema Wohngemeinschaft ganz groß geschrieben wurde, auch unter Christen. Mhm. Das war ein Lebensmodell, das immer noch seinen Reiz und seinen Wert hat, würde ich sagen, auch in der heutigen Zeit, muss aber doch sorgsam überlegt und gut geleitet werden. Und das war dann in unserem Fall über längere Zeit gut gelaufen, dann am Ende aber nicht mehr. Es haben sich Veränderungen eingeschlichen, theologischer Art und dann auch Strukturen sich herausgebildet, die tatsächlich dann, ich würde mal sagen, an geistigen Missbrauch rangeragt sind. Ich persönlich habe dadurch kein Trauma erfahren, aber gelitten habe ich sehr darunter. Und nicht nur ich, sondern viele auch, sodass die Wohngemeinschaft am Ende auseinanderbrach und der ganze Dienst eigentlich in meiner Perspektive zugrunde ging. Deswegen eigentlich. Ich nenne keine Namen, das gehört jetzt nicht hierher, sondern ich habe daraus eine Menge gelernt. Und in meinem zweiten Studium dann zum Doktorat am Ende hatten wir dann viele Kurse über Leadership. Es war ein englisches Studium. Und da habe ich dann zum ersten Mal Worte gehört, die das, was ich erlebt habe, beschrieben haben. Und eins darunter war eben genau das Abusive Leadership. Das war eigentlich das, worunter ich gelitten hatte. Und was mich Jahre gekostet hat eigentlich an Leitungserfahrung. Und das ist ein Schmerzpunkt in meinem Leben gewesen, den ich aber recht gut verarbeiten konnte. Und auch durch gute Gemeinschaft am Ende bin ich da rausgekommen und habe da neuen Boden unter die Füße gewonnen und eine Menge nachgeholt und sehe heute Dinge kritischer als damals, habe gelernt daraus und darum soll es ja auch wohl heute auch ein bisschen gehen in dem Interview und würde gerne meine Erfahrung teilen und auch was ich daraus lernen konnte. Da freue ich mich eigentlich schon drauf.
Ja, Joachim, ja. Das heißt, für dich ist die Thematik des geistlichen Missbrauchs nicht nur eine, die du im Rahmen deiner Forschung als Theologe betrachtest, sondern wo du auch eine persönliche Wunde oder eine persönliche Erfahrung irgendwo mit auch gemacht hast, die dich da in dem Bereich prägt. Deswegen fände ich jetzt tatsächlich spannend, oder finde ich jetzt spannend, dich heute bei uns zu haben, da du da aus dieser doppelten Seite irgendwo darauf blicken kannst. Manchmal ist es bei Themen so, dass man ja, die sich jetzt eben natürlich irgendwo anlesen oder reindenken kann, aber gerade durch den persönlichen Bezug kann ich mir vorstellen, blickst du da auch nochmal anders drauf.
Ja, das stimmt. Es hat ein bisschen was Ironisches. Auf der einen Seite waren Menschen bei uns, die Missbrauch erlebt hatten und Hilfe fanden. Auf der anderen Seite hat sich bei uns selbst sowas entwickelt in unseren Kreisen. Das war schon ein bisschen ironisch, muss ich sagen. Ja,
ja, und heute dozierst du hier zu gesunder Spiritualität,
ja,
zu Leiterschaft.
Genau.
Also letztlich genau die beiden Themen, wo du deine eigenen Erfahrungen in missbräuchlichen Strukturen gemacht hast. Und darum, ja, finde ich mal ganz spannend, vielleicht zum Einstieg sich mal mit der Frage auseinanderzusetzen, was genau versteht man unter geistlichem Missbrauch und wie kann man ihn jetzt von einer gesunden geistlichen Leitung unterscheiden?
Also es gibt sehr gute Literatur dazu, auch Evangelikale. Ich denke, Volker Kessler und Martina Kessler haben was Schönes, Hilfreiches dazu geschrieben. Das ist empfehlenswert und lesenswert, auch andere gute Literatur. Ich möchte mal versuchen, meine Definition zu sagen. Das sind ja zwei Worte. Einmal ist Missbrauch drin und einmal geistlich. Missbrauch ist, hört sich schrecklich an, aber es ist ja wie wenn man etwas gebraucht, falsch gebraucht eigentlich. Ich kann ein Messer gebrauchen, ich kann es auch missbrauchen. Ich kann es nehmen zum Brot schneiden, ich kann etwas nehmen, um jemanden zu stechen. Das wäre der Missbrauch des Messers. Insofern ist der Missbrauch eine Verdrehung und Verkehrung in einer Beziehung, die geistlich sein soll. Das bedeutet eben spirituell, vom Glauben her gekennzeichnet, da läuft was schief. Und zwar so, dass eine Verdrehung stattfindet in der Beziehung. Die Beziehung ist nicht mehr gut, die zwischen zwei Menschen da oder zwischen einem Menschen und seiner Gruppe oder wie auch immer, ist ein Beziehungsproblem, der geistliche Missbrauch. Und Ursachen und so weiter dafür gibt es sicherlich viele, aber da findet das statt, in der Beziehung. In der Beziehung läuft das schief.
Könnte man nicht sagen, höre ich jetzt vielleicht manchen Skeptiker sagen, dass vielleicht das Problem dann schon liegt an den freikirchlichen Strukturen per se, in denen solche engen Beziehungsgemeinschaften ja auch als ideal verstanden werden. Also ist da nicht vielleicht einfach das Beste, so einen eher distanzierten Blick auf seine eigene Glaubensgemeinschaft zu haben, da vielleicht seine Gottesdienste zu besuchen, aber vielleicht gar nicht so nah an anderen dran zu sein, denn dann kann es ja auch wiederum weniger zu Verletzungen kommen.
Könnte man sagen, aber das wäre eher fatal. Ich denke, Beziehung ist sehr wichtig und ich würde auf jeden Fall immer wieder Beziehungen eingehen zu Menschen im Sinne von Vertrauen bauen, zuhören, etwas glauben, was sie sagen. Wenn man das nicht mehr kann, dann hat man einen schweren Schaden, finde ich, und ist eigentlich beziehungsunfähig. Und das soll ja nicht sein.
So, was denkst du, welche geistlichen oder auch strukturellen Faktoren begünstigen denn deiner Erfahrung nach, dass es in christlichen Gemeinschaften oder auch in Kirchen zu übergriffigem Verhalten oder auch Missbrauch kommt?
Ja. Zunächst nochmal, es geht ja nicht um Ausübung von Gewalt an Menschen. Es ist eine Beziehungsgeschichte. Es geht mit Worten, es geht mit nonverbal geht das zu. Und da gibt es schon Strukturen, die das fördern und die das bremsen. Auf jeden Fall starkes Machtgefälle ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein autoritär repressiver Führungsstil beispielsweise will das auch sehr begünstigen, wo man also einfach nur Gehorsam erwartet, wo man nicht auf den Menschen eingeht, auf seine Bedürfnisse eingeht, sondern den Menschen benutzt für sich selbst. Also Narzissmus spielt eine ganz starke Rolle darin. Und das sind alles Faktoren, die man ja die man fördern kann durch Strukturen oder blockieren kann durch Strukturen. Zum Beispiel Kontrolle, Transparenz, keine Ein-Mann-Leiterschaft oder Ein-Frau-Leiterschaft, sondern wir sollten mehrere hin, ein Team und so weiter. Da gibt es eine Menge Faktoren, die das blockieren können, so ein Missbrauch.
Ja, ich meine, es wird in den letzten Jahren immer wieder davon gesprochen, auch gerade in dem ganzen Feld der Deconstruction ist, finde ich schon interessant, dass da sehr häufig auch gerade so dieser Link zu kirchlichen Strukturen angeführt wird, wenn Leute dabei sind, ihren Glauben zu hinterfragen. Warum ist es so? Jetzt könnte man ja sagen, Christ zu sein heißt, ich glaube an das apostolische Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Schöpfer, an Jesus, der am Kreuz für mich gestorben und auferstanden ist. Inwieweit spielen da dann aber doch wieder Beziehungsgeflechte in Kirche mit anderen Christen mit rein, dass dann solche Zweifel, die Christen erleben in ihrem Glauben, damit so zusammenhängen? Man könnte jetzt ja auch sagen, theoretisch ändert sich ja nichts an allen theologischen Überzeugungen, die man als Christ hat. Aber warum werden Leute durch geistliche Missbrauchserfahrungen dann oft dazu gebracht, ihren Glauben als Ganzes in Frage zu stellen?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass eine gewisse ein gewisses Nicht-Gefestigt-Sein da ist auf Seiten derer, die missbraucht werden. Da gehören zwei dazu. Man ist nie nie völlig wehrlos. Schon mal kann das sein, aber in meiner Erfahrung war das nicht so, sondern es ist tatsächlich eine, das dockt dann etwas an in einem, eine Sehnsucht nach Beziehung, eine Sehnsucht nach Geborgenheit, eine Sehnsucht nach heiler Welt ein Stück weit, eine Sehnsucht nach eigenem Glück, und da hilft dir jemand und am Ende ist es dann doch nicht so gekommen. Also da gibt's einige wichtige Punkte dazu. Du hast es gerade gesagt, der Zweifel, der dann aufsteigt oder Glaube wird weggeworfen oder so ähnlich, das kann eigentlich nur passieren, wenn mein Glaube nicht meiner ist, sondern der des anderen ist, den ich mir aneigne und in dem ich lebe, aber nicht in meinem Glauben lebe. Ich bin davon überzeugt, dass vielfach Gottesbilder weggeworfen werden, aber nicht Gott selbst. Dass man frische Erfahrung braucht mit dem lebendigen Gott. Und das, was man erlebt hat, war eben nicht der lebendige Gott, es war was anderes. Also das ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt darin.
Ja, also was würdest du sagen, welche Rolle spielt unser Gottesbild da allgemein dabei, ob unser Glaube uns und andere aufbaut oder eher als Druck und Krampf empfunden wird?
Ich glaube, unser Gottesbild ist davon geprägt, wer uns prägt. Wenn ich einen Glauben habe, der tatsächlich vom Heiligen Geist hauptsächlich geprägt wird, ist es meistens gesund, in der Regel gesund. Wenn aber Menschen da eine Rolle spielen, sie spielen nun mal eine Rolle, allein schon bei der christlichen Sozialisation zum Beispiel, ich gehe in die Kinderstunde, da fängt das an, ich gehe dahin, dorthin, habe meine Gemeindeprägung, da gewinne ich auch mein Gottesbild her. Es muss die Möglichkeit bestehen, dass das von Gott selbst mitgeprägt wird. Und dieser Prozentsatz sollte nicht gering sein, sondern sehr hoch. Also ein eigenes geistiges Leben entwickeln ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Das hatte ich zum Glück, Gott sei Dank, sage ich mal so, bevor das losging. Und das war auch meine Rettung im Grunde genommen, dass ich eine eigenständige Beziehung zu Gott hatte. Die war nicht abhängig von Menschen.
Wir sind schon thematisch ganz viel in dem Umgang mit schlechten Erfahrungen mit drin. Vielleicht noch mal ein bisschen zurückzurudern. Ja. So, was wären denn Erfahrungen, wo du sagst, Leute, wenn ihr das erlebt, das sind Red Flags, da spricht man von geistlichem Missbrauch. Das Problem ist, bei vielen dieser Begriffe, die werden heute auch sehr schnell und sehr viel in den Raum geworfen, auch, finde ich, ziemlich inflationär an mancher Stelle. So, wo würdest du sagen, wäre es angebracht, von geistlichem Missbrauch zu sprechen, und wo ist dieser Vorwurf an mancher Stelle auch ungerechtfertigt, wo er erhoben wird?
Ja. Also eine starke rote Flagge ist, wenn ich nicht zur Mündigkeit geleitet werde, sondern in der Unmündigkeit gehalten werde beispielsweise. Nicht in der Lage sein darf, eigenständig Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen für mein Handeln. Wenn ich nicht selbst in der Bibel lesen darf, sondern mir nur das anhören soll, was darüber gesagt wird, was da steht, aber nicht selber lesen kann, wenn ich praktisch in Abhängigkeit gerate zu einem Menschen, der sozusagen mir erklärt, was im Glauben los ist, mir sagt, wie Gott ist, mir sagt, wie Gebet funktioniert, und ich das nicht selbst erleben darf. Und nicht auf meine Erfahrung bauen kann, sondern nicht auf andere, nur auf andere aufbauen darf. Das ist ein ganz starkes Merkmal, finde ich. Und das ist schnell passiert. Wenn nur einer predigt, eine Person das Sagen hat, wenn nur eine Person im Mittelpunkt steht, quasi wie so ein Mittler wird zwischen mir und Gott. Dass Jesus langsam beiseite schiebt und er oder sie stellt sich da rein.
Ja, da sprichst du jetzt schon, also als wäre du gerade am Reden warst, da sind mir direkt manche neue religiösen Bewegungen, oder ich habe auch kein Problem damit, von Sekten zu sprechen, in den Kopf geploppt. Aber da gibt's ja dann auch viel dazwischen, weil was wir jetzt ja so eher gerade besprechen, ist die normale Gemeindelandschaft, wo dann manchmal ein schmaler Grat ist zwischen vielleicht klaren Vision und klaren Leitung und biblischen ethischen Prinzipien, die man hochhält, weil man sie in der Bibel erkennt und weitergibt, und dem, dass halt ja, vielleicht dann an mancher Stelle auch Kontrolle oder eine ungesunde Form von Begleitung stattfindet. Mhm. So, gleichzeitig gibt's ja vermutlich zwischen einer gesunden Gemeinde und einer klaren Sekte viel so mittendrin.
Geht mittendrin, genau.
Ja.
Aber man spricht ja eigentlich jetzt nicht mehr von Sekte so sehr, sondern von konfliktträchtiger Gruppe. Mhm. Das heißt, eigentlich, wenn ich in einer Gemeinde oder Glaubensgemeinschaft bin, Community of Faith, wie auch immer, eher kleineren Formates, und anfange dann auf über längere Zeit hinweg beispielsweise meine Beziehung zu meiner Familie abzubrechen. Mhm. Da, wo ich herkomme, Verwandtschaftsbeziehungen werden vernachlässigt, das Denken ändert sich, es wird irgendwie ein bisschen uniformer, Eigenständigkeit ist nicht mehr so zu sehen wie früher, auch Eigenwilligkeit nicht mehr, ne? Das gehört hier mit dazu. Mein Eigensinn ist ja wichtig, er bildet mit meiner Identität. Durch Anpassung und Eigensinn werde ich zu dem, wer ich bin. Und das ist ganz normal so, aber da ist dann mehr Anpassung als alles andere. Das sind so Dinge, die sind eher schleichend. Ne? Ich würde auch nicht sagen, so, das ist jetzt Geistesmissbrauch, völlig klar erkennbar. Das entwickelt sich. Es entwickelt sich über längere Zeit. Denn wer würde denn irgendwo hingehen, wo schon geistiger Missbrauch vor der Tür steht und man sieht das schon, da geht ja keiner hin. Sondern man ist ja gerade da drin und dann entwickelt sich das langsam und man ist selber überrascht am Ende, wo man hingekommen ist. Das ist das Geheimnis dahinter, finde ich, was die Sache so schwierig macht.
Also was du vorher angesprochen hast, war diese Mittlerrolle, die dann jemand einnimmt, dadurch, dass man jemanden in ein Abhängigkeitsverhältnis bringt, wo der andere denkt, ich brauche ihn, um in meiner Beziehung mit Gott weiterzukommen. Ohne diese Lehre, ohne diese Predigten, ohne diese Kirche fehlt mir was, was ich anderswo so nicht habe.
Genau. Also eigentlich muss man so sagen, der oder diejenige, die geistlich missbraucht, weiß eigentlich, was sie tut. Weil sonst wird das nicht funktionieren. Denn da ist ein Mensch und der oder die Missbraucher sehen in dem Menschen ein Defizit, einen Mangel und wollen ihn ausgleichen und nutzen das für sich dann aus im Endeffekt. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so unbewusst funktioniert auf beiden Seiten. Auf der Opferseite vielleicht eher, weil man sich als Opfer seiner Defizite nicht so bewusst ist. Beispielsweise schwieriges Vater-Sohn-Verhältnis ist irgendwo der Klassiker in der ganzen Geschichte. Oder Mutter-Tochter-Verhältnis oder sowas, wo tatsächlich ein Defizit ist und man es aber nicht weiß. Sondern selbst handelt unbewusst aus diesem Mangel heraus und sucht jemanden. Und der da missbraucht, ist wie so eine Antwort. Reagiert darauf.
Ich meine, um jetzt mal so Extrembeispiele zu nennen, da gibt es ich weiß, in der heutzutage ist dieser Begriff gilt als nicht ganz so, also wird in akademischen Fachkreisen nicht so gern verwendet, aber wenn wir jetzt mal verwenden, Sektenführer, die jetzt dann auch wirklich ihre angeblichen Visionen dazu nutzen, sich an weiblichen Mitgliedern zu vergehen und andere Dinge, da finde ich, also an vielen Stellen ist es für mich da sehr offensichtlich, wie du sagst, dass deutlich wird, die wissen genau was sie machen und sie nutzen das. Häufig aber wird das auch hinterfragt, dass Leute sagen oder sich die Frage stellen, mich würde ja mal interessieren, wie viel von dem, was er da lehrt, glaubt er denn eigentlich selbst? Das würde mich interessieren. Also was denkst du denn? Denkst du, das ist eine durchgängig bewusste Sache oder rutschen Leute nicht auch in die Rolle, dass sie dann vielleicht irgendwann wirklich denken, Gott hat mich jetzt in besonderer Weise erwählt und ohne mich würde den Leuten hier tatsächlich was fehlen?
Ja, du hast recht, es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde hier den Stab drüber brechen und richten, was mir gar nicht zusteht. Erstens, zweitens, ich gucke auch nicht in den Menschen hinein. Das mag durchaus sein, dass es gut gemeint ist. Nur, ich frage mich, bei besserer Selbstreflexion müsste man eigentlich merken, was man macht und was man anrichtet. Das sollte man eigentlich merken. Das würde aber bedeuten, wenn man es nicht merkt, dass auch da Unreife ist, auf der Täterseite sozusagen.
Ja, jetzt sehen wir ja in der Bibel selber, aber ja auch an vielen Stellen schon klare Handlungsanweisungen. Also wenn wir jetzt Christ sein, klar, auch stark vom Beziehungsgedanken zu Gott her sehen, wird doch deutlich, dass Teil dieses neuen Bundes zu sein, unter dem Gesetz des Geistes zu sein, ja auch verbunden ist mit konkreten, also nicht mit einer Liste von Regeln, das darfst du nicht, verboten, erlaubt, aber schon irgendwo mit einem Rahmen, der irgendwo gesteckt ist, dass bedeutet es, Nachfolger von Jesus zu sein, auch auf praktischer, ethischer Ebene.
Ja.
Und jetzt ist eine Kirche, die darum bemüht ist, Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen, sie in allem zu unterweisen, was Jesus gelehrt hat, und da auch diese Verknüpfung interessanterweise schon mit den Geboten gemacht wird. Also ich kriege diesen Vers gerade nicht ganz zusammen, aber ich hole ihn mal raus. Also da wird es ja eigentlich schon deutlich, dass es ja auch irgendwo nicht geht, als Kirche unterwegs zu sein, ohne Leuten weiterzugeben, was es, also ohne auch mit praktischen Handlungsanweisungen unterwegs zu sein.
Genau, richtig.
Also ich habe es hier kurz, genau, Matthäus 28, 20 und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also wie kann man das auf eine gesunde Weise machen? Weil ich höre jetzt halt schon ganz viele Leute, die würden bei all den Dingen, wo ich jetzt auch dir zustimme und sage, jetzt aber Schlussfolgerungen draus ziehen, dass überall da, wo Leute überhaupt sagen, hey, so solltest du als Christ leben und so nicht, direkt von geistlichem Missbrauch und Übergriffigkeit und einer unangemessenen Art und Weise zu predigen und ins Leben von Menschen reinzusprechen, reden. Also wo würde für dich da so eine Linie zwischen einer gesunden ethischen Unterweisung im Sinne von Matthäus 28, 20 und einer geistlich missbräuchlichen Situationen verlaufen?
Boah, das ist eine spannende Frage. zunächst mal bei dieser Aufforderung Jesu an seine Jünger, da ist ja ein ganz klares Kriterium, das ist ja alles nachvollziehbar. Denn sie entwickeln ja nicht erst die Lehre Jesu, ist ja schon vorhanden. Das heißt, ich kann es nachprüfen. Das heißt, ich, der belehrt werde, habe die Möglichkeit nachzuprüfen über das, was ich belehrt werde. Von daher kann ich die Bibel nachschlagen, stimmt das, kann ich machen, ich kann es nach, muss es auch tun, ich muss es prüfen. Das ist eines der wichtigsten Punkte, finde ich. Das Prüfgebot in der Bibel ist so vielfältig vorhanden, da staunt man. Bis in die apostolischen Briefe hinein immer wieder prüft, 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 prüft. Und das nicht zu tun, ist fatal. Und da mache ich mich ja selber schuldig dann und an mir selber, wenn ich nicht nachprüfen kann. Ein anderer Punkt ist, dass Jesus mit diesem Befehl oder diesem Auftrag besser gesagt, wenn man das ganze Kapitel liest, sieht man, das fängt mit der Anbetung Jesu an und nicht mit dem Befehl. Das ist gar nicht das Zentrum. Das Zentrum ist ja, das passiert in einer gewaltigen Szene der Anbetung Jesu, wo einige zweifeln und er dann sich seine Gegenwart zusichert und alles das. Da sieht man ja, dass beispielsweise eine ethische Unterweisung braucht einen Kontext. Niemand kann mir einfach nur so daherkommen und sagen, du sollst das und das machen. Ich sage, in welchem Namen redest du? Was willst du von mir? Das muss nachprüfbar, nachvollziehbar sein. Das Wort Gottes bleibt ja der Maßstab, finde ich. Und wenn das im Zentrum wäre, dann wäre auch der Missbrauch nicht möglich. Wenn ich nachprüfen darf, wenn ich zur Mündigkeit erzogen werde, zur Freiheit. Eines der schönsten Dinge ist die Freiheit, in Christus zu leben. Und wenn das führende Personen in Gemeinden gar nicht wollen, wenn ich das Ziel haben, dann ist der Missbrauch steht vor der Tür, finde ich. Es gibt viele Dinge zu Freiheit, ist ein Stichwort, Mündigkeit, die Gebote sind vorhanden, ich kann mir selber meine Gedanken machen über das, was Jesus von mir will. Und die Maßstäbe sind klar und da muss ich nur selbst drüber nachdenken wollen.
Wie erleben denn Menschen, die geistig Missbrauch erleben, das innerlich und geistlich, also wie verändert das ihr Verhältnis dann auch zu Gott? Denn ja, man macht Erfahrungen mit Menschen, aber wieso überhaupt verändert es den Blick auf Gott und wie verändert es den Blick auf Gott?
In dem Blick auf Gott, wenn man das Wort mal so nimmt, den Ausdruck, der ist eigentlich recht gut. Da sind dann zwei Gesichter zu sehen. In Anführungsstrichen. Einmal das Gesicht Gottes in Anführungsstrichen und das Gesicht dieses Menschen in Anführungsstrichen. Die beiden kommen ganz dicht zusammen.
Ja.
Und das ist das Problem. Da gehört eigentlich nur ein Bild hin. Nur ein Gesicht, aber das sind zwei Gesichter. Und das Gesicht Gottes mag mit der Zeit immer mehr verblassen. Und das Gesicht dieses Menschen ist dann wichtiger als das Gesicht Gottes. Er wird zu einem Heiligen Geistersatz, ja? Der Heilige Geist ist uns doch gegeben als Tröster, als Beistand, als Helfer. Und da ist plötzlich ein Mensch an seine Stelle gesetzt. Alles andere mag bleiben. Die Bibel bleibt, die Gemeinschaft bleibt, die Kirche bleibt, der Gottesdienst bleibt. Aber an Stelle des Heiligen Geistes und des Gewissens hat ein ganz anderer Platz genommen.
Ich muss gerade wirklich an jemanden denken, der im wahrsten Sinne des Wortes Platz genommen hat an der Stelle des Heiligen Geistes, an einen koreanischen Gründer einer neuen religiösen Bewegung, der behauptet, er ist dieser verheißene Heilige Geist.
Okay.
Und das ist dann auch so, also die Religionsgemeinschaft Shinshonji könnte man auch so als so eine konfliktträchtige Bewegung bezeichnen.
Auf jeden Fall.
Und da ist es so, dass das so weit geht, und so erlebe ich das auch bei Leuten, die bei den Zeugen Jehovas waren oder auch generell in allen möglichen geistlich missbräuchlichen Situationen, dass sie ja gelernt haben, die Bibel auf eine bestimmte Weise zu lernen,
genau,
mit bestimmten Bibelversen bestimmte falsche Konzepte zu verknüpfen, und es dann ganz schwer fällt, das wieder auseinander zu klabüstern. Also ich saß jetzt vorgestern mit einer Dame zusammen, die war 35 Jahre bei den Zeugen Jehovas und hat mir dann so ein paar Bibelverse vorgetragen, die in ihren Augen total toxisch sind. Und ich habe sie erstmal an den Punkt bringen müssen, ihre Zeugen Jehova-Filterbrille mal abzulegen und diesen Text jetzt mit unvoreingenommenem Blick mal wieder neu zu betrachten. So wie, also was denkst du dazu und wie können Leute das vielleicht auch lernen, die Bibel wieder auf eine neue Weise zu lesen, nachdem sie ihnen auf missbräuchliche Weise irgendwo näher gebracht wurde?
Also das ist eine harte Übung. Ich kenne das selber an manchen Punkten. Nehmen wir nur ein Beispiel zu einem Bibelvers. Philipper ist eine ganz klassische Stelle. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ist aber nur der erste Teil des Verses. Der zweite heißt, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Also man muss wieder lernen, die Bibel ganz zu lesen. Nicht nur den ersten Teil, auch den zweiten wieder. Und vielleicht auch erstmal nur den zweiten Teil, damit der erste wieder langsam an Bedeutung gewinnen kann, in diesem Vers als Beispiel. Soll nur ein Beispiel sein. Gott wirkt in mir das Gute, das Wollen, das Vollbringen. Dass ich mich daran mal festhalte, ganz lange Zeit, damit der erste Teil wieder Geltung haben kann, macht daran mit, der vorher so überbetont war. Ich würde sagen, man sollte tatsächlich den Mut haben, vielleicht auch mal eine Weile nicht die Bibel zu lesen, beiseite zu legen und lernen, über sich nachzudenken, über das, wo ist mein Teil in der ganzen Geschichte gewesen, wo sind meine ungestillten, befriedigten, unbefriedigten Bedürfnisse, die tatsächlich befriedigt werden müssten, beispielsweise Vater-Sohn-Beziehung, all solche Dinge. Und dann wende ich mich dem Wort Gottes wieder zu. Vielleicht darf ich dann noch jemanden, wieder eine gefährliche Lage, aber vielleicht jemanden um Hilfe bitten, der mir erklärt, wie das denn wirklich gemeint ist da. Und neues Vertrauen aufbaut zu den Menschen, weil ohne Beziehung geht's nun mal nicht, ne?
Ja, ich denke jetzt an wirklich verschiedenste Leute, die mir begegnet sind im Rahmen der Shinshonji-Aufklärungsarbeit, die wir mit unserem Projekt hier ja betreiben, die teilweise in manchen Fällen vorher einen nichtgläubigen Hintergrund hatten und dann dadurch ironischerweise mit Glauben in Berührung gekommen sind und heute Teil von einer lebendigen Kirche, die sich also nach dem Austritt dann haben taufen lassen und jetzt mit Jesus unterwegs sind. Und andere aber, und ich würde sagen, das ist leider der etwas größere Teil, viele auch so sind, dass sie dann wirklich ganz abschließen mit der Bibel, mit Gott und sagen, das ist ja alles Manipulation. Ich wurde so veräppelt, um es auf gut Deutsch zu sagen, da ist doch hinter gar nichts irgendwas dran. So, wie würdest du, wenn du so einem Menschen gegenüber sitzen würdest, der Person jetzt auf diese Denkweise was erwidern?
Also das wird schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich wenig Hoffnung. Es sei denn, ich lasse mich mit so einem Menschen und dieser Mensch auch wieder auf eine neue Beziehung ein. Auf eine vertrauensvolle Beziehung, ich zu ihm, er zu mir oder sie, je nachdem, um nochmal neu miteinander den Glauben zu entdecken. Das ist eine Reise, die kann sehr schwierig sein und die braucht Zeit. Davon bin ich überzeugt, das braucht viel Zeit, sehr viel Zeit. Ich würde gar nicht versuchen, die Denkweise zu kritisieren, sondern die Denkweise ist ja die Folge einer vergifteten Beziehung. Jetzt kommt eine neue Denkweise erst dann zustande, wenn wieder eine gute Beziehung gelaufen ist, für eine längere Zeit, dass man dann wieder neu dran, dass man packt da am falschen Ende an. Weil das ist ja irrational, was daraus geworden ist. Und irrational kann ich an euch rational begegnen. Ich würde versuchen, wieder eine neue Beziehung aufzubauen.
Ja, ich merke so, ich hatte im Seelsorgeunterricht während meines Seminars nicht immer ganz mit aufgepasst. Nein, also ich bin ganz bei dir. Ich denke auch, man muss sehen, hinter gerade solchen geistlichen Missbrauchserfahrungen werden dann ja auch manche Einwände gegenüber dem christlichen Glauben, gegenüber dem Evangelium vorgetragen auf eine intellektuelle Weise, die aber eigentlich eine einen anderen Hintergrund haben.
Eben,
wo es dann gar nicht das Richtige wäre, da jetzt in die inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen.
Genau.
Ich meine, ich bin total dafür, das zu tun, deswegen haben wir diesen ganzen Kanal. Aber
ist gut, ist auf jeden Fall gut.
Und gleichzeitig bin ich auch dafür, nicht immer Hobby zu Hobby psychologisieren und dann quasi, wenn Leute mit einer Sachfrage kommen, die immer versuchen, irgendwo die Frage hinter der Frage zu sehen. Gleichzeitig denke ich, ist es total wichtig, das an vielen Stellen sehr wohl zu tun, um eben Menschen auf eine sachgemäße Weise auch wirklich begegnen zu können.
Genau. Es muss beides sein, da hast du vollkommen recht. Einerseits, wenn man Schaden gelitten hat, hilft eigentlich nur eine gesunde Beziehung nochmal neu zu leben und erleben. Leiterschaft geht also doch so ungefähr, es gibt's also doch. Die andere Seite ist, da hast du vollkommen recht, man muss auch warnen. Man muss auch reden und sagen, du hör mal, in der Beziehung, in der du hier stehst, was hier abläuft, ist nicht in Ordnung.
Ja.
Ich hätte mir gewünscht, das mal gehört zu haben. Und das ist etwas, was ich, muss ich ehrlich sagen, vielen Christen schon ein bisschen zum Vorwurf mache. Man schweigt lieber. Man sieht Dinge und sagt nichts. Und das ist nicht in Ordnung.
Ja, also da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Inwiefern tragen denn auch Gemeindemitglieder, Mitarbeiter christlicher Werke und andere dazu bei, dass es zu geistlichem Missbrauch kommt?
Eben durch Schweigen. Man sieht Dinge oder ich sag mal das Bauchgefühl sagt, hier stimmt irgendwas nicht. Man übergeht das ständig. Man hört nicht genau hin, man sieht nicht genau hin. Das sind Dinge, die gehen uns alle an. Das ist ja ähnlich dann wie im normalen Leben auch. Wenn nebenan in der Wohnung immer Geschrei, Gepolter und Gebrüll ist und ich mache die Ohren zu und gehe immer dran vorbei, klopfe nicht mal, hallo, alles in Ordnung. Es gibt, man merkt sowas auch ein bisschen zum Beispiel, man kann es merken. Und diese Aufmerksamkeit brauchen wir, diese gewisse Achtsamkeit, dass man das Wissen was spürt. Ich nenne es mal Bauchgefühl. Ich hatte auch ein schlechtes Bauchgefühl über lange Strecken, habe es ignoriert. Das war mein Fehler beispielsweise. Ich nenne es mal Bauchgefühl.
Wenn darf ich fragen, in was für einem kirchlichen Hintergrund bist du jetzt heute zu Hause?
Ich bin heute in einem freikirchlichen Hintergrund zu Hause. Also ein Mischwesen ist die Brüdergemeinde in Korntal.
Ja, ja.
Hat eine einzigartige Stellung eigentlich diesbezüglich. Sie ist frei und doch auch an die Kirche gebunden. Ein ganz für mich sehr solides geistliches Umfeld.
Brüdergemeinde ist nicht gleich das, was jetzt klassischerweise Leute mit einer Brüdergemeinde verbinden.
Genau, also, ganz genau. Es ist die evangelische Brüdergemeinde in Korntal. Das ist nicht Brüdergemeinde von, glaube ich, Darby oder so ähnlich, diese Richtung, die nicht, sondern eine verfasste Kirchen- und Gemeindeform, die eine Leitung hat, ein Brüderrat, wo nennt er sich, wo auch Frauen rein können. Und die eine solide geistliche Basis hat eigentlich für mich.
Okay, nee, das fand ich jetzt deswegen mal spannend zu fragen, weil ich merke, bei vielen dieser Themen hängt das, wie man darüber denkt, oft auch ein bisschen damit zusammen, was man für eine Ekklesiologie hat, also was man für eine Sicht auch generell auf Leitung hat. Ich meine, es gibt Christen, die sind der Ansicht, wir sollten uns alle nur in Wohnzimmer großen Kreisen treffen und es sollte eigentlich sowas wie den einen Leiter gar nicht geben. Andererseits ist ja unsere freikirchliche Landschaft, wie jetzt auch unsere Freikirchen, schon auch von einem Modell geprägt, dass es Pastoren gibt, dass es dabei aber eben auch einen Leiterkreis gibt. Also ich selber habe ja Theologie studiert, war jetzt längere Zeit Pastor. Ich will jetzt hier nicht das Pastorenamt oder so kritisieren und du ja auch nicht.
Nee.
Genau, aber wie, wo würdest du sagen, gibt es da dann eben auch Tendenzen auf Pastoren, Pastorinnen zu blicken, wo du dann wenn man grundsätzlich hinter dem Pastorenamt steht, kritisch sehen sollte, weil ich würde jetzt eben nicht sagen, ja, die Lösung ist, es sollte einfach keine Pastoren geben, es sollte keinen Leiter geben, keiner, der den Hut auf hat, weil am Ende gibt es das dann doch immer, also das, auch wenn man es dann nicht so benennt, es gibt immer irgendwie eine Leitung, selbst wenn sie nicht als solche dann ausgeschrieben ist. Bin, wie gesagt, selber Pastor. Also, was würdest du sagen, sind da so Dinge, wo es dann manchmal ungesund wird? Und wie kann man auch, wenn man von einer hierarchischen Gemeindestruktur ausgeht, das auf eine gesunde Weise leben?
Das ist eine spannende Frage. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Also einmal geht es um den Begriff Macht. Ich denke, Macht ist etwas, was uns von Gott anvertraut ist. Macht, Vollmacht, das ganze Thema ist uns von Gott gegeben. Wir haben Macht, wir sollen Macht ausüben in dem uns gegebenen Maße. Halt eben, ne? Leiten hat ja was mit Macht zu tun. Aber wir sollen nicht herrschen. Da ist das Bild des Pastors ist bei mir klar. Der Hirte ist das Bild der Bibel schlechthin. Jesus ist der Hirte, der gute Hirte. Er hat das Beste im Sinn für seine Schafe, in Anführungsstrichen, ne, die wir dann wohl bei ihm sind. Und er ist der eigentlich, der unser Hirte ist. Und wenn der Hirte, der mein Hirte ist, keinen Hirten mehr hat in Jesus, sondern selber das gar nicht nötig hat, dann ist schon verdächtig. Hm. Wenn er sich praktisch zu meinem Hirten macht und wie gesagt schon die Stellung wieder verdrängt, die Jesus haben sollte, ich bin Anhänger des allgemeinen Priestertums, was nicht heißt, dass ich keine Leitung akzeptiere, aber ich habe meinen Hirten Jesus und ich habe meinen Priester, hohen Priester Jesus und meinen Propheten Jesus, ich brauche die nicht, die anderen, die sich dazwischen stellen. Also Macht, ich brauche jemanden, wo ich sehen kann, der oder die übt Macht weise und gerecht aus. Wenn ich das sehen darf, dann ist alles gut im Grunde.
Meine Beobachtung ist auch, dass es zu so ganz komischen Entwicklungen oft auch da kommt, wo Gemeinden total freischwebend unterwegs sind und auch die Leiter selber wiederum keinem rechenschaftspflichtig sind. Genau. Also ich bin Teil eines Gemeindebundes. Genau. Blöd gesagt, wenn ich jetzt Unsinn verzapfen oder machen würde, dann würde ich abgesetzt werden. Und das finde ich auch gut so.
Genau.
Aber was ich auch schon gesehen habe, ist, wo es dann auch in richtig sektenhafte Richtungen gehen kann. Also da gibt es jetzt zum Beispiel so eine tamilische Bewegung in Süddeutschland, Schweiz, mit einem Pastor, der mehrfach in der Presse war, weil der Verdacht im Raum steht, dass er junge Mädchen sexuell missbraucht hat. Viele dieser Mädchen, also ich weiß von Fällen konkret, dass die Anzeigen gegen ihn laufen. Und das ist dann etwas, wo halt irgendwo er der Mann an der Spitze ist und er ist gegenüber keinem irgendwie rechenschaftspflichtig. Also würdest du sagen, wenn es jetzt um Netzwerke geht oder um, und ich meine, das ist jetzt ein Extrembeispiel, also vielleicht nochmal dazu gesagt, das ist jetzt nicht, dass jetzt jede freischwebende Gemeinde dann am Ende eine Leiter hat, der so abdreht. Aber ich meine, wenn er abdreht, dann gibt es halt niemanden, der da reingrätschen kann.
Genau, ganz genau.
Und würdest du sagen, da braucht es sowas auch, dass auch Leiter in Netzwerke mindestens eingebunden sind oder in solche Rechenschaftsbeziehungen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das will ich auf jeden Fall sagen. Und ich denke mal, so freischwebende, wie du gesagt hast, freischwebende Gemeinschaften, es muss irgendwo was geben, jemand geben, der da reinschauen darf. Ungefragt und unangekündigt sozusagen.
Ja.
Das wäre wichtig. Das kann man strukturell bereitstellen, indem zum Beispiel eine Leitung rechenschaftspflichtig ist irgendeinem anderen Gremium gegenüber oder so. Deswegen finde ich Verbände gar nicht so schlecht.
Ja. Ich meine, gut, was da häufig auch passiert, ist das, dieser Begriff, der ist mir schon so oft begegnet, der Gesalbte des Herrn, dann in mehr oder weniger direktem Draht ja dann auch mit Gott ist. Und so wird es ja dann nicht gesagt, aber das ist ja die Implikation.
Ja,
ist also wenn jetzt der Leiter an der Spitze identifiziert wird als der Gesalbte des Herrn, also würdest du dem kritisch gegenüberstehen oder dieser ganzen Verbindung auch, die da dann mal gemacht wird zu dem Prophetenamt im Alten Testament.
Genau.
Das ist ja dann so das Bild. Genau. Da war quasi wie Moses für das Volk Israel und Elia für das Volk Israel. So ist jetzt heute dann in der Gegenwart, bin es ich, denn ich bin ja euer Leiter hier. Genau. Und darum habt ihr auch meiner geistlichen Weisung Folge zu leisten.
Das ist ein typischer Fall, finde ich, wenn es darum geht, ich bin euer Mose sozusagen. Gott hat mich eingesetzt wie Mose. Das halte ich von vornherein für Humbug. Da gebe ich gar nichts drauf, weil das widerspricht komplett. Erstens dem, dass wir prüfen müssen und sollen im Neuen Testament, auch im Alten übrigens schon. Zweitens, dass das allgemeine Priestertum eingesetzt ist nach dem Petrusbrief. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde und kein Mensch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Gott hat gegeben für die Gemeinde diesen fünffachen Dienst, Hirten, Propheten und so weiter. Er hat der Gemeinde gegeben als Hilfe, aber nicht als zwischen Gott und der Gemeinde stehen sozusagen. Dem stehe ich grundsätzlich kritisch gegenüber. Ich glaube das nicht.
Ja, also und da wäre ich dann schon so am Ende dieses ersten Teils unseres Interviews. Okay. So welche biblischen Verbindungen siehst du denn, die da noch so gemacht werden, wo du sagst, die lassen sich so nicht machen, die lassen sich nicht übertragen, die aber dann entweder so das, wie soll man sagen, Saatfeld oder den Nährboden oder halt wirklich die Grundlage für späteren geistlichen Missbrauch dann stellen.
Das wäre tatsächlich hauptsächlich die Leitungsstruktur. die Leitung genau anschauen. Wo man nicht prüfen darf, das Prüfgebot Jesu wird ausgehebelt. Es führt nicht zur Mündigkeit, sondern einer Abhängigkeit hinein. Mhm. Wir brauchen Freiheit. Freiheit und Mündigkeit sind für mich ganz wichtige Schlüssel. Wenn eine Leitung das fördert, dann kann sie gar nicht missbrauchen. Das geht überhaupt gar nicht. Herrschaft des Menschen über den Menschen ist hier das Problem. Dass Menschen über mich gesetzt werden oder mir eine Vormundschaft geben wollen, sie als Vormünder machen wollen für mich, wo ich doch selber sprechen darf. Das sind so wesentliche Dinge, finde ich, die dürfen nicht sein in einer geistigen Gemeinschaft. Hm.
Ja, Joachim, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir jetzt schon genommen hast. Da waren richtig gute, wichtige Impulse, Gedanken dabei. So, euch alle möchte ich bitten, eure Gedanken einfach im Kommentarbereich zu hinterlassen, wenn ihr welche habt und mit uns teilen wollt. Dieses Video zu liken oder auf Spotify gerne positive Bewertungen zu hinterlassen. Abonniert uns. Und in dem Sinne freue ich mich, gleich mit dir in Teil 2 zu gehen. Und auf Danke. Euch wartet die nächste Folge dann in 2 Wochen. Bis dann.
Danke.